bin heute auf der Reeperbahn in Hamburg, aber nicht zum Feiern oder zum Spaß haben oder das, was ihr jetzt denkt. Ich bin zwar im Freudenhaus, aber in einem, ich glaube, der angesagtesten Restaurants hier in der Umgebung und sitze zusammen mit Matthias Storm, mit dem Boss des Ladens. Und total abgefahrene Nummer, wenn man hier reinkommt, alles mit rotem Plüsch und verrückten Bildern an den Wänden, teilweise ja, in, wie soll man sagen, wie nennst du das, in erotischer Anmutung.
Plüsch trifft es.
Plüsch, okay. Ja. Also auf jeden Fall eine ziemlich krasse und überraschende Nummer, passt auf jeden Fall hier in die Umgebung. Und ja, Matthias, wie kam es? Wie kamst du hier vor 20 Jahren auf die Idee, ein Restaurant zu öffnen, was ausschließlich auf deutsche Weine und deutsches Essen setzt?
Ich bin Koch und bin damals aus der DDR geflüchtet und bin zufällig hier gelandet. Und es war schon immer so, wir waren immer selbstständig, meine Eltern hatten immer eine Kneipe und ein Restaurant und das war halt einfach jetzt so, ich wollte unbedingt was machen und konnte das übernehmen. Das war früher ein Chinese hier und der war auch immer sehr rot und plüschig. Okay. Im Prinzip habe ich das nur übernommen und das sind natürlich verbessert. Und das erinnert natürlich nicht mehr an Chinesen, aber das sind Fotos von meinen Gästen da drüben. Und es sollte natürlich in Anlehnung an den Namen Freudenhaus, sollte es natürlich, weil gegenüber immer noch der Erotikshop ist. Deswegen heißt es auch Freudenhaus. Wenn der Erotikshop mal weg ist, ist der Gesprächswitz eigentlich auch hinüber. Aber noch ist er da.
Aber inzwischen ist es ja schon mehr oder weniger eine Institution.
21 Jahre. Seit über 21 Jahren mache ich das jetzt schon und es gibt von Anfang an nur deutsche Küche und nur deutsche Weine.
Wie
keine Italiener. Ach, das war halt so. Ich habe früher auch gute Leute kennengelernt, Ernie Losen zum Beispiel, also Koryphäen in der Weinbranche, die mittlerweile auch zu guten Freunden geworden sind. Rainer Gehrig aus der Pfalz. Alles wirklich gute, Martin Konrad von der Mosel, alles gute Leute, die wie gesagt zu Freunden geworden sind und ich konnte gar nicht anders als deutsche Weine verkaufen, es war unmöglich, außerdem schmeckt es so am besten. Kein Italiener verkauft in Italien deutsche Weine. Warum soll ich in Deutschland italienische Weine verkaufen? Das machen die Italiener ja sowieso.
Gut, wenn heute jemand auf deutsche Küche setzt, gerade im Gastronomiebereich, dann kriegt er wahrscheinlich keinen Hahn mehr danach, aber ich kann mir vorstellen, dass vor 20 Jahren das etwas anders war.
Vor 21 Jahren habe ich, wie gesagt, auch den Totenschein schon per se ausgestellt bekommen mit meinem Konzept und ich bin immer noch da, also während andere schon die Segel gestrichen haben.
Aber was macht dann der Erfolg von deinem Laden aus? Ist es tatsächlich hier dieses Interieur zusammen in Verbindung mit deiner Küche oder dich als Gastgeber?
Ich sehe das anders. Das ist das Hauptkonzept besteht auf Kontinuität. Dauerhaft immer gut und gleichbleibende Qualität. Das war unfassbar schwer am Anfang. Unfassbar schwierig. Momentan ist es, macht es ja jeder. Also selbst Tim Melzer macht deutsche Küche, aber der hat ja früher auch was anderes gemacht. Seine Bücher, Heimat und das ist halt was anderes. Das hab ich, wie gesagt, vor 21 Jahren schon gemacht. Und das, keiner hat mir geglaubt.
Was ist, wenn so ein Gast, der das erste Mal bei dir hier die Tür reinmarschiert, der ist wahrscheinlich erstmal etwas irritiert?
Nö.
Oder ist es tatsächlich, weil man hier auf der Reeperbahn gehört es
dazu? Ganz im Gegenteil, im Laufe der Zeit dann haben sich die Ansprüche ja auch ein bisschen geändert und dadurch, dass eben keine Topmodels und Mädels in kurzen Röckchen servieren, ist das schon relativ, ist ein ganz normales Restaurant mittlerweile.
Das heißt, der Gast erwartet es auch, wenn er hier
richtig
reinkommt.
Genau.
Und wenn du jetzt sagst, also ich habe mal im Restaurant gearbeitet, da gab es auch nur ausschließlich deutsche Produkte und viele Gäste, die eben dieses Konzept so nicht kannten, waren dann irritiert, wenn man sagt, es gibt kein Pinot Grigio und es gibt keine Cola und was auch immer, ist es bei dir ähnlich? Oder kommt es
vorbei? Das war nur ganz kurz am Anfang, es gab dann auch keine Coca-Cola, aber die deutschen Produkte, die kamen erst später. Also es gibt jetzt Fritz-Cola aus Hamburg. Jedes Produkt, was es gibt, wenn es möglich ist, wird durch ein deutsches ersetzt. Mhm. Also nicht, dass wir irgendwie komisch sind, aber das war halt so, es sollte regional nennt man sowas heute. Mhm. Damals wollte ich das auch schon so haben und es war halt so. Also Weine kommen eben aus Deutschland. In einem deutschen Restaurant kommen Weine aus Deutschland.
Das heißt, und wenn jemand wirklich mal einen Italiener bestellt, dann ist der happy mit dem deutschen Wein? Oder,
absolut.
Oder
was ist so das Feedback? Immer wieder. Das ist eben, dann heißt der Pinot Grigio eben nicht Pinot Grigio, sondern Grauburgunder und schon läuft der Hase.
Gibt es da deiner Meinung nach Aufklärungsbedarf oder sind wir inzwischen so weit, dass deutscher Wein
das ging irgendwann ganz schnell. Also ich brauche das nicht mehr. Vielleicht muss jemand anders das noch erklären, sein Problem. Aber ich brauche das nicht mehr. Jeder weiß, wenn er hierher kommt, es gibt deutsche Weine.
Was ist es so ein klassischer oder typischer Gast? Wie würdest du deine Zielgruppe beschreiben?
Das sind in der Hauptsache Leute aus der gesamten Republik, die natürlich in die angrenzenden Theater gehen, also die da heißen Operettenhaus, Schmidt's Tivoli, Schauspielhaus und etc. Und die kommen in der Hauptsache aus der gesamten Republik. Das sind relativ selten Ausländer. Aber die kommen dann später. Also Leute, die dann Hamburg besuchen und natürlich die regionale Küche suchen, genauso wie wir das machen, wenn wir nach Madrid oder Lissabon fahren oder nach Mallorca, suchen wir auch die regionale Küche. So machen die das hier und automatisch stoßen sie auf mich.
Das heißt, wahrscheinlich dann auch aufgrund dessen, da du erstens einen Namen hast und zweitens, ich habe gesehen, im Internet auch top bewertet bist. Spielt das inzwischen eine große Rolle?
Da kommen wir wieder auf Kontinuität zurück. Das war eben nicht leicht am Anfang. Kam erst später. Und am Anfang hatten wir schon schwer zu kämpfen. Aber später, es war halt, ich konnte es mir halt leisten, kontinuierlich gute Qualität zu liefern.
Wie viele Mitarbeiter arbeiten jetzt hier?
22.
22?
Ja.
Bei wie vielen Sitzplätzen?
Wir haben hier im Restaurant haben wir 80 Sitzplätze und in der Bar haben wir auch nochmal 60 Sitzplätze.
Okay. Die Bar ist hier direkt gegenüber?
Ja, genau. Bei der Bar sind wir allerdings, bei Spirituosen sind wir international.
Ja, klar. Dann auch, glaube ich, sehr Gin-lastig und so, oder?
Gin-lastig, viel Whisky. Mhm. Das sind immer so 500 Sorten Whisky, 200 Sorten Gin und das heißt es eben international, wobei Gin eben auch sehr deutsch ist,
ja.
Mittlerweile.
Ja. Und aber 22 Mitarbeiter dann mit Teilzeitkräften, oder?
Fast alle voll angestellt, also echt? Das ist ja...
Das ist so krass. Wie ist es hier wahrscheinlich bei dir ähnlich wie überall? Die ganze Republik beschwert sich über Fachkräftemangel und
das ist, ja, Gastronomie. Ja, das stimmt leider auch. Ich würde auch gerne mehr machen, ich traue mich nur nicht, weil es ist leider schwierig, gute Leute zu finden. Ich bilde aus, übernehme die meisten Leute, aber das ist, mit Lehrlingen ist es genauso auch ein Problem. Mhm. Hochgradiges Problem, schweres Problem.
Neue zu finden oder die zu halten?
Neue zu finden, die eben auch mitmachen wollen. Sie müssen ja dann 2 bis 3 Jahre lernen, vielleicht haben sie auch ein Fachabi, dann lernen sie nur 2 Jahre. Mhm. Aber es ist schwierig, mit den Leuten was aufzubauen, wenn das Interesse dann irgendwann schwindet.
Das heißt, was legst du persönlich Wert jetzt beim Vorstellungsgespräch oder bei einer Bewerbung?
Auf Historie. Also die Leute, die müssen schon mal irgendwie ein bisschen was gemacht haben in dieser Richtung. Und das ist halt immer unfassbar schwierig. Leute, die nur immer mal 2 Monate hier, 2 Monate da gearbeitet haben, die irgendwann winke ich ab.
Das heißt, Bildungsabschluss oder Schulabschluss oder Noten spielen eher eine zweitrangige Rolle?
Ja, es sollte schon vorhanden sein, aber ein Hauptschulabschluss reicht auch, wenn das Interesse da ist. Den Rest kann er bei mir lernen oder sie.
Und wie kommst du jetzt an neue? Über Inserate oder?
Ja, leider Gott, hin und wieder, aber das ist gute Leute stehen auch manchmal einfach so in der Tür,
okay,
und fragen. Und die da sind, die halte ich natürlich auch. Das ist ja.
Und jetzt gerade im Bereich zu deiner Weinkarte oder zu deiner Speisenauswahl, was gibst du denen mit auf dem Weg, dass sie eben auch kompetent am Gast beraten und verkaufen können?
Das machen meine Mitarbeiter und ich den Neuen gegenüber, sind wir dann eben aufgeschlossen und jeder kriegt dann eben auch eine Einführung. Und dadurch, dass viele Winzer eben zu guten Freunden geworden sind, sind die regelmäßig hier bei Weinmessen oder kommen privat und weil sie mal nach Hamburg oder über nach Helgoland wollen und fahren über Hamburg, dann sind sie hier und dann bespricht man sich. Also das ist schon eine lustige Nummer.
Das heißt immer auch zusammen dann mit dem Team.
Wir reden, genau.
Ja, cool. Ja. Und gibt es dann auch solche Weinabende oder Verkostungen hier bei dir im Laden?
Relativ selten. Also das ist, ich persönlich finde jetzt nicht, dass man sowas forcieren sollte, weil der Wein ist ja ein Allgemeingut. Also die Jungs, die hier kommen, die sollen das einfach so trinken, wie Italiener das eben auch machen, wie Spanier das machen. Es wird einfach getrunken. Mhm. Und dann philosophieren kann man hinterher immer noch. Das macht sowieso viel mehr Spaß hinterher.
Aber das ist auch ein Grund, also, oder ein Argument, was ich bei vielen Unternehmern höre, dass sie Probleme haben, den Mitarbeitern auch so die Begeisterung, gerade eben für Wein, für Gastronomie, für Essen und für Genuss zu vermitteln.
Das kam wirklich über die Jahre. Das ging auch nicht von heute auf morgen. Das ging nur über die Jahre. Meine Mitarbeiter sind auch kontinuierlich hier. Also ich habe kaum Fluktuation, ganz selten hin und wieder bei den Köchen, aber das war es auch schon. Und ansonsten sind alle, der Küchenchef, der ist 12 Jahre hier, okay. und so weiter. Und die Köche im Schnitt auch alle um die 8 Jahre. Also die so bleiben halt so lange.
Aber dann scheinst du ja im Vergleich zu vielen anderen eher was richtig zu machen. Sei es Bezahlung, Arbeitsklima, ja. Arbeitsmotivation, was auch immer.
Ich weiß nicht, was die anderen falsch machen, aber so mache ich es.
Ja, aber egal, man kann jede Ausgabe der RHGZ aufschlagen und liest eigentlich immer dasselbe. Jeder beschwert sich. Es tut sich nicht allzu viel, aber ganz großes Thema. Aber anscheinend geht das Problem an dir vorbei.
Ja, vorbeigehen tut es nicht. Das ist leider Gottes nicht. Es ist, ich habe immer mehr Personal, als ich brauche, um auf Spitzen reagieren zu können und auf Krankheitsfälle, Urlaubstage, etc. Und das glaube ich nicht, dass andere sich das leisten wollen.
Okay. Ja, mag sein. Deine Auswahl jetzt an deutschem Wein ist über die gesamte Republik, glaube ich, verteilt.
Ja.
Du hast fast alle Anbaugebiete im Petto.
Ja, fast alle Anbaugebiete, außer ich habe es leider Gottes, es ist da ein Kontakt eingeschlafen zu Saale-Unstrut und zu Sachsen. Obwohl ich selber aus Sachsen komme, ist der Kontakt leider eingeschlafen, aber sonst habe ich alle.
Gibt es jetzt irgendwelche Favorites von deiner Seite oder irgendwas, was du persönlich sagst, das ist eine Region, das ist so... Mein absoluter Liebling.
Also mein Liebling ist nach wie vor die Pfalz. Okay. Und Pfalz und jetzt ein bisschen Rheinhessen, da kommen spannende Sachen her. Mhm. Baden-Württemberg und so, das alles tolle Sachen. Ich habe sie auch lange nicht probiert, muss ich sagen. Aber die spannendste Region war in der letzten Zeit Pfalz und Rheinhessen.
Wie kommst du im Allgemeinen an neue Weine oder neue Winzer?
Die Leute stehen bei mir vor der Tür manchmal mit einer Tasche und mit gekühltem Wein. Und, du kennst das. Ja, ja. Und das ist so eine Sache. Und so entsteht das eben. Und das wächst. In den 21 Jahren ist so viel gewachsen, auch so viel zusammengebrochen. Mhm. Aber es ist kontinuierlich trotzdem gewachsen. Und es macht immer dann Spaß, mal eine Republiktour zu machen in die Weinbaugebiete. Mhm. Ja.
Das heißt, wenn du jetzt heute einen neuen Wein auf die Karte nimmst, was erwartest du an den Winzer oder an den Händler? Was muss der mitbringen?
Ach, eigentlich läuft die Sache über Sympathie. Schlechte deutsche Weine kenne ich eigentlich gar nicht mehr. Früher gab es immer noch viele komische Sachen. Es gab ganz am Anfang diese Dornfelder-Nummer. Früher als Deckwein verschrien, kann man heute wunderbar trinken. Sympathie, es geht über Sympathie. Also niemand darf erwarten, dass er jetzt hier Millionenumsätze macht. Das ist auch schier unmöglich. Aber es ist immer möglich, auf einer guten Weinkarte vertreten zu sein. Das mit ein, zwei Positionen. Das ist in den meisten Fällen schon ausreichend, um für eine Eintrittskarte in einem anderen Restaurant.
Aber trotzdem, wenn jetzt hier ein Winzer vor der Tür steht, mit einer Palette an Wein, dann brauche ja irgendwas, um dich zu überzeugen. Sei es Preis, Qualität, Ausstattung, Rabatt, was auch immer.
Die Rabattnummer, das ist nebensächlich. Also das ist zuerst steht immer die Qualität. Mhm. Das steht immer im Fokus. Natürlich zählt der Preis auch, weil wirtschaftlich muss ich ja auch arbeiten. Muss ja auch alles bezahlen. Ja. Aber wenn er mich überzeugen kann mit Qualität und einem coolen Schnack, dann ist das Eis meistens gebrochen. Das geht schnell.
Wie wichtig ist so eine Story hinter dem Wein? Also brauche deine Mitarbeiter irgendwas, was sie deinen Gästen auch erzählen können? Oder reicht es einfach, wenn das ein gutes
Produkt ist? Das gute Produkt erklärt sich von allein. Also wenn der Winzer ein Fachmann ist, gute Böden hat und natürlich auch schon was geleistet hat, dann ist es, Jungwinzer habe ich auch gerne. Mhm. Also das ist auch spannend. Meistens ist es so, dass ich davon nur einen nehme und dann schaut man mal. Mhm. Und mal gucken, wie wir in der nächsten Saison ist. Also das ist halt so.
Wie hoch ist dann deine Fluktuation auf der Weinkarte?
Relativ selten. Es kommen Sachen dazu. Und manchmal, ich versuche immer zu vermeiden, dass ein Winzer mit mehr als zwei Positionen auf der Weinkarte ist. Aber manchmal ist er eben gut, wenn die Böden gut sind und er wirklich nur am Schuften ist und das Zeug ist gut, dann kann man da auch ein bisschen ausbauen. Im Großen und Ganzen aber zwei Positionen. Und dann schaut man mal, die Jahrgänge sind ja auch nicht immer so.
Was ist so der Bestseller? Gibt es einen Bestseller unter deinen Weinen? Was läuft besonders gut? Sind es Rieslinge, Burgunder, Rot-Weiß, was auch immer?
Das ist immer so eine Sache, das versuche ich zwar abzuschaffen, aber leider Gottes ist es so, dass das Personal, jeder hat seine Favorites. Mhm. Sagen wir mal, jeder hat drei Weine, die er empfiehlt, was ich, zwei weiße, einen roten. Und wenn der Gast dann fragt, dann werden natürlich immer nur die empfohlen. Das ist, eigentlich kann man, darf man sowas gar nicht sagen, aber es ist wirklich so. Und auf diese Art und Weise läuft aber eben irgendwie alles. Und Gäste, die öfter kommen, die wissen dann schon Bescheid.
Ja. Aber ich glaube, das ist nämlich genau der Knackpunkt. Also ich glaube, das Wichtigste an Mitarbeiter ist nicht unbedingt die Kompetenz, die gehört dazu, aber ich glaube, ganz, ganz wichtig ist einfach die Begeisterung. Also wenn ich irgendwo in einem Restaurant bin, dann will ich einfach ein Servicepersonal, die einfach Bock haben auf das, was sie verkaufen. Und damit kriegen sie mich in der Regel
auch. Richtig, genau. Ja. Und so machen wir das auch, so dass wir Weine zwischenschieben, was weiß ich, eine Partie, 10 Kisten mal irgendwie und die werden dann verkauft und dann kommt was Neues. Und wenn sich das durchgesetzt hat, dann kann man immer noch reden. Wir haben, keine Ahnung, jetzt bin ich ein bisschen unvorbereitet, aber ich glaube 60 verschiedene Weine, also Rot und Weiß. Und das ist für so einen kleinen Laden schon eine ganze Menge. Mhm. Und brauchst ja auch Platz dafür. Ja, klar. Und vor allem, es muss ja auch richtig gelagert werden. Wir können das ja nicht einfach auf den Hof stellen.
Mhm. Das heißt, das liegt hier irgendwo im Keller? Oder
wo wir haben Weinlager hin.
Und das Ganze wird dann sowohl in der Bar ausgeschenkt, als auch hier im Restaurant.
Genau.
Kommen wir mal ganz kurz zu einem etwas schwierigen Thema, aber ich glaube ein ganz, ganz wichtiges Thema, eben gerade als auch erfolgreicher Unternehmer, Kalkulation. Wie handhabt ihr das? Gibt es da einen Faktor oder
einen Aufschlag? Ich versuche an jeder Flasche über den Daumen einen Zehner zu verdienen. Mhm. Und damit bin ich eigentlich ziemlich gut unterwegs. Manchmal geht es leider nicht, also gerade wenn Sachen nicht laufen, aber im Großen und Ganzen geht das eigentlich ganz gut auf. Manchmal ist es halt so, dass man es gibt dann so Penner- und Rennerlisten, dass eben Penner eben dann rausfliegen und die dann, obwohl noch Restbestände da sind, die dann eben günstiger verschleudert werden. Also dann, manchmal mache ich sowas. Aber im Großen und Ganzen ist so eine Faustregel, ein Zehner will ich verdienen.
Wie würdest du das Weinwissen deiner Gäste heute einschätzen? Also wenn die heute kommen und bestellen bei dir einen Wein, wird dann parallel dazu gegoogelt, was der so im Handel kostet?
Genau. Das Weinwissen ist nicht großartig besser geworden, in keinster Weise. Aber es wird unterm Tisch gegoogelt. Und das finde ich ein bisschen blöde, aber die Zeiten ändern sich. Diesmal ist es halt so, es wird gegoogelt. Beim nächsten Mal, wenn die nächste Generation kommt, haben sie vielleicht schon so ein Weinwissen, dass sie eben nicht mehr googeln müssen. Weil viele können sich die Speisekarte natürlich oder die Weinkarte natürlich auch im Vorfeld im Internet angucken und sich dann irgendwas aussuchen und natürlich dann mit Kreuzworträtselwissen brillieren. Das geht auch.
Aber das kommt vor.
Das kommt auch vor, natürlich. Aber es sind Gäste. Und der Gast hat sowieso immer recht.
Ja, okay. Aber tatsächlich gibt es Gäste, die sich dann speziell auf so einen Abend bei dir vorbereiten. Also die wissen schon ganz genau, was gegessen wird.
Da bin ich mir ziemlich sicher. Also beim Essen auf jeden Fall und bei den Getränken auch. Das ist halt so. Wir haben ja auch viele verschiedene Biersorten. Das kommt ja auch noch dazu. Mhm. Und die Leute informieren sich halt, die sind informiert, was dem Personal natürlich auch in die Karten spielt, weil es geht halt alles ein bisschen schneller.
Ja, klar. Aber wie würdest du grundsätzlich dein Klientel vor 20 Jahren im Vergleich zu heute beschreiben? Gibt es da Änderungen? Oder
das Änderungen massenhaft. Das kann man nicht machen. Wie gesagt, früher ist es so, wo eben anstatt deutschem Wein eben immer noch ein Bier getrunken wurde, ist es heute genau umgedreht.
Okay.
Also es ist genau umgedreht. Und das ist es schön, macht Spaß. Und damit hat sich das. Also das letzten Endes ist doch jedem selber überlassen, wenn er zu einer Roulade lieber einen Rotwein oder ein Bier trinken möchte. Und das, wir empfehlen natürlich immer Wein, ist ja klar. Aber
jetzt sollte das Weinwissen oder dass deine Gäste mehr Wert auf Regionalität und so weiter legen, glaubst du, da gibt es Änderungen im Vergleich zu damals?
Ja, doch, viel, massenhaft Änderungen. Also ganz wichtig ist Regionalität, also dass die Leute eben wirklich wissen, dass der Wein aus Deutschland kommt, das Wasser dazu auch aus Deutschland kommt und nicht wie italienisches Wasser über 3000 Kilometer mit dem Tankwagen hergefahren wird. Das ist den Leuten schon wichtig. Und es ist unfassbar auch bemerkenswert, dass eben die Leute über Rebsorten Bescheid wissen. Okay. Jeder hat seine Lieblingsrebsorten. Und viele fallen dadurch leider auch raus. Also das ist... Der beliebteste ist nach wie vor der Riesling, Grauburgunder, Weißer Burgunder, ein bisschen Cuvées sind immer gerne genommen. Und lass mich lügen jetzt, auf dieser Basis kann man eigentlich immer eine Weinkarte aufbauen. Mhm. So. Und auch bei Roten ist es auch so, dass natürlich auch viele rote Rebsorten eingebürgert wurden, was weiß ich, so ein St. Laurent oder irgendwas. Den gibt es auch noch nicht so lange in Deutschland. Wunderbare Rebsorte, ja, sensationell. Und vor allen Dingen, da muss man auch kein Cuvée machen, da kann man den wirklich Sorten reintrinken. Mhm.
Also selbst beim Rotwein gibt es bei deinen Gästen wenig Berührungsängste.
Null. Was da ist. Also hilfreich ist immer noch an Weinabenden, wenn vielleicht ein Winzer da ist. Wir haben ja auch so einen Weinclub mit Hendrik Thoma als Moderator. Und die Leute sind immer wieder begeistert, was es an guten deutschen Sachen gibt. Mhm. Und wer war nicht alles hier? Alles, was Rang und Namen hatte, war schon im Freudenhaus.
Okay. Was ich ja ziemlich geil finde, weil ich bin ein Riesenfreund davon, sind so deutsche Klassiker. Eine gute Roulade, ein gutes Gulasch, Schmorgerichte, Sauerbraten. Ja. Wie geil. Gibt es ganz, ganz wenig. Und wenn dann auch immer nicht immer ganz gut gemacht. Lapskaus, genauso. Geile Nummer, gibt es natürlich nur hier. Was ist denn so deine Empfehlung? Was ist so ein Wein-Pairing zum Lapskaus?
Da würde ich immer einen Riesling empfehlen.
Okay. Also das braucht Säure oder Restsüße
es,
oder
aber was? Es braucht immer Säure. Das ist Lapskaus ist halt eine Geschmackssache. In unserem Falle ist es kein Resteessen, sondern es wird wirklich aus Kalbfleisch hergestellt. Mhm. Und auch die. Die Bismarck-Heringe und die Matjes, ich gebe auch noch Matjes dazu, was eigentlich nicht dazu gehört, aber das können die Gäste sich dann selber aussuchen, ist alles eine topfrische Sache und die Säure muss sein, um ein Erlebnis zu haben.
Mhm. Sauerbraten, auch ein Gericht, was sensationell ist, aber nicht immer ganz einfach mit Wein zu kombinieren, dein Tipp?
Doch, ja? immer einen roten.
Immer und was Bestimmtes?
Ich würde in dem Falle wirklich auch einen St. Laurent empfehlen.
Okay.
Einfach nur, um die Sache abzurunden. Das ist das, die Speisekarte bei uns ist ja auch regional, also ist sehr saisonal, regional und Sauerbraten ist nicht immer drauf. Also im Hochsommer haben wir keinen Sauerbraten, logischerweise nicht. Aber später dann ist es so, wenn die Schatten länger werden, die Tage dunkler und dann kann man das wieder auf die Karte nehmen und dann immer eine Flasche Rotwein dazu. Bei meiner Kalkulation ist es wirklich völlig in Ordnung, eine Flasche Rotwein dazu zu trinken. In der Flasche Rotwein sind drei Gläser. Es sind gerade mal drei Gläser. Das darf man nie vergessen. Alle schrecken vor einer Flasche zurück. Trink doch eine Flasche. Hier sind drei Gläser drin. Zu zweit, da hat man schon Probleme beim Aufteilen.
Das heißt tatsächlich, ist der Offenausschank eine große Nummer?
Ja, Oder geht es mehr Richtung Flaschenwein? Nach wie vor. Wenn Leute danach ins Theater wollen, ist es überhaupt keine Frage. Die trinken ein Glas Wein. Weil wenn man im Theater sitzt, dann hat man will man sich auf was anderes konzentrieren als auf den Gang zur Toilette, sage ich mal. Das ist so. Und aber später ist es immer so. Damals früher, als noch geraucht wurde, war es immer noch eine andere Sache. Da ging das immer bis früh 3, 4. Das ist immer so. Eine rauchen wir noch, einen trinken wir noch, dann gehen wir nach Hause. Und dadurch, dass eben nur 3 Gläser in der Flasche sind, hatte einer immer mehr.
Okay.
Und dann immer noch, na gut, einen trinken wir noch. Und dann gehen wir. Und so kam eben damals auch ein erhöhter Umsatz zustande, der leider Gottes weggebrochen ist.
Das heißt, heute wird weniger getrunken wie damals?
Ja, also das geht nicht mehr so lange.
Okay. Aber wird dafür besser getrunken oder hat sich
das geändert? Es wird hochwertiger getrunken. Wir haben auch Hausweine, die natürlich nur von renommierten Leuten kommen, von renommierten Winzern, alle Deutsch natürlich. Und Wein trinken soll Spaß machen. Fall erledigt. Und niemand soll irgendwie denken, dass er da finanziell ruiniert wird, wenn er eine Flasche bestellt. Weil wenn man es durchrechnet, ist das Glas, das sind 3 Gläser immer teurer als eine Flasche.
Matthias, was trinke ich zu Matthias?
Also als allererstes würde ich immer sagen Bier.
Okay. Und wenn jetzt auch jemand auf Wein besteht?
Dann würde ich ihm auch einen Riesling oder einen Grauburgunder unterjubeln wollen.
Okay.
Meine Karte ist natürlich schwerst Riesling-lastig. Und das ist aber nicht natürlich an mir, dass ich Riesling auch mag. Mhm. Aber ein Riesling oder ein Grauburgunder ist wirklich alternativ, wenn es kommt jetzt immer darauf an, dass es, ich habe natürlich nur holländisch, in dem Falle holländischen Matthias, ich habe keinen deutschen Matthias. Und dieser holländische Matthias, der ist etwas milder, da könnte man auch einen guten Weißburgunder zu nehmen.
Okay. Was ist denn mit Weinen, die entweder Restsüße haben, bin ich persönlich ein riesen Fan, aber ich glaube, die sind nicht so ganz einfach
Richtig, genau. In Hamburg ist es wirklich schwer. Es ist unfassbar schwer, Weine mit Restsüße unterzujubeln. Es gibt natürlich, wir haben auch Rieslinge mit Restsüße, die sensationell ist. Jetzt nebenbei gesagt, wenn man es nicht sagen würde, der Ehrlichkeit halber würde es gar keiner mitkriegen.
Ja, wahrscheinlich.
Aber es ist, wir sind ehrlich, wir machen das und es muss immer knochentrocken sein. Wir wohnen in Hamburg.
Ja.
Aber viele Touristen bevorzugen dann eben auch mal süßen Wein. Ich habe auch leider Gottes nur eine Sorte. Es ist ein Würzer aus Rheinhessen. Um die Weinkarte abzurunden. Sie muss ja auch irgendwie stimmig sein. Das ist genauso mit Rosé, läuft meistens auch nur im Sommer. Es ist ein wundervoller Terrassenwein, aber man kann ihn auch im Winter trinken. Man kann ihn auch zum Schnitzel trinken. Überhaupt kein Problem.
Ich glaube, der Trend geht auch schon etwas in diese Richtung, oder? Rosé, meiner Meinung nach, wird immer mehr konsumiert, inzwischen auch teilweise das ganze Jahr über.
Aber das liegt einfach daran, dass die Qualität sich verbessert hat. Früher waren Rosés, deutsche Roséweine waren auch schwer. Also das muss man einfach sagen, schwer im Sinne von alkoholhaltig. Ja. Und heute geht so ein Ding auch mit 10-11% durch, Volumenprozenten. Mhm. Und da kann man noch eine Flasche schlabbern. Das ist wundervoll.
Ich glaube, das ist eigentlich ja genau das, was eben der deutsche Wein auszeichnet, dass wir so eine gewisse Spritzigkeit haben und dabei meistens moderat im Alkohol sind, im Vergleich zu unseren Nachbarländern.
Genau, weil man darf ja nie vergessen, Alkohol ist ja der Geschmacksträger bei Getränken, bei Wein, bei Bier. Alkohol ist ja Geschmacksträger wie Fett beim Essen. Aber es ist, man möchte eben nicht so schnell gerne betrunken werden. Und da macht das einfach Spaß. Bei den aktuellen Sachen, auch bei Weißwein, es gibt auch Weißweine, die wirklich ganz hervorragend sind, um die neuen Volumenprozente. Ganz sensationell.
Ja.
Und da kann man dann auch eine zweite Flasche trinken und geht erhobenen Hauptes zur Tür raus.
Ich glaube, da geht der Trend auch wieder zurück, oder? Also mir kam es so vor, so vor 10 Jahren, da hat man versucht, möglichst viel Alkohol in die Flasche zu bringen.
Genau. Dafür brauchst du natürlich auch Zucker, um den Alkohol zu erzeugen. Und heutzutage ist das alles nicht mehr so. Wir hatten dieses Jahr natürlich einen sensationellen Sommer, also die Winzer müssen gejubelt haben, zumindest die gute Bewässerungsanlagen haben oder wo es hin und wieder mal geregnet hat. Aber es ist einfach ein bisschen weniger von allem und die Kunst besteht sowieso im Weglassen, aber der Natur kann man nur bedingt auf die Füße helfen. Aber deswegen bin ich auch immer wieder gespannt auf die neuen Jahrgänge. Also auf den 18er Jahrgang bin ich genauso gespannt wie auf den 17er Jahrgang.
Glaubst du, mit so einem Konzept, was du hier fährst, Könnte man in ganz Deutschland erfolgreich sein? Oder das ist tatsächlich hier dieser Standort
Bedeutung? Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das ist der Standort. Das ist eben genau das. Warum soll das Freudenhaus am Bodensee stehen? Die haben ihre Regionalküche. Ich habe ja alles zusammengemixt hier in Hamburg. Und das wurde angenommen, wird angenommen, Fall erledigt. Das ist die Regionalküche mit regionalen Wein, wenn es das denn gibt, muss erhalten bleiben. Das ist das A und O. Das ist genau das, das lockt Touristen an. Das wollen die Leute haben. Wenn jemand an den Bodensee fährt, will er keinen Matjes essen. Dann will er vielleicht eine Bodenseefälsche essen und mit ein bisschen frischem Gemüse dazu und ein paar Kartoffeln aus der Region. Fall erledigt, sensationell, großartig. Und in Hamburg ist es halt ein bisschen anders. Das kommt natürlich auch noch dazu, dass Großstädte wieder ein anderes Klientel anziehen als bäuerliche Regionen.
Geht auch da wieder ein Trend hin? Also so auf klassisch deutsche Produkte, Schmorgerichte?
War schon immer so. Ich habe noch nie was anderes behauptet. Ich habe seit 21 Jahren mache ich auch nur das. Es geht auch nicht darum, natürlich kann man auch mal zum Inder gehen und einen Curry essen. Und da passt zum Beispiel auch ein wundervoller Riesling dazu. Bisschen kräftiger, bisschen weniger Alkohol, dass es nicht so bitzelt. Und ganz großartig, kann man machen. Aber die Regionalküche, dadurch, dass wir eben viel mit Touristen zu tun haben, ist so, dass ich weiß, dass die Regionalküche das eigentlich das ist, was die Leute haben wollen. Mir persönlich geht es ja auch so. Ja, wenn ich nach Italien fahre, möchte ich auch keinen Sauerbraten essen. Mhm. Schnitzel, gibt's ja auch überall.
Ja. Aber auch das war ja wahrscheinlich vor 20 Jahren anders da, gerade wie du vorhin erwähnt hast, dass hier in deiner Umgebung ein Großteil südländischer Restaurants hier...
Ist ja immer noch so.
Ja, ist auch so?
Ja, ist immer noch so. Also den Staffelstab hat bis jetzt auch noch keiner aufgenommen. Also das hier in der Gegend was zu machen. Viele wollen, halten es aber nicht durch. Das ist auch eine Sache, wenn man sowas macht. Also das, was ich gemacht habe, ich habe auch eine fulminante Ausbildung gehabt. Und du musst mindestens Koch sein und mindestens bereit sein, für ein paar Jahre dich selbst aufzugeben. Das ist leider Gottes in der Gastronomie so.
Wenn man erfolgreich als eigener Unternehmer agieren möchte. Ja?
Oder auch als Küchenchef. Küchenchefs sind die Ersten in der Küche und die Letzten.
Was glaubst du, was braucht man heute oder was muss man mitbringen, um heute erfolgreich als Gastronom tätig zu sein? Was sind die Voraussetzungen? Arbeitswille oder ist es eine Motivation?
Motivation muss man haben und... Man sollte ganz jung sein, man sollte nicht älter als 20 sein, nach Möglichkeit 25 Jahre Auslandserfahrung, 10 Jahre beste Ausbildung in den besten Läden und dann braucht man auch noch Geld.
Okay,
also es ist sehr schwer, in der Gastronomie heute Fuß zu fassen. Hm. Es ist die Leute, die das machen, denen gehört immer mein höchster Respekt. Ja. Es war noch nie leicht. Aber jetzt, in der heutigen Zeit, also es gibt neue Auflagen, Allergien, ganz grauenhaft. Auf einmal haben alle Allergien. Meine halbe Speisekarte, die besteht aus Allergieratschlägen. Oder was man nicht essen soll, oder wenn man eine Allergie hat. Also sowas kannte ich früher nicht. Ich kannte früher niemanden, der eine Allergie hat. Auf einmal ist es halt da, mein Gott, die armen Leute.
Aber was muss sich deiner Meinung nach von politischer Seite ändern, damit eben die Gastronomie auch zukunftsfähig ist?
Die Politik, die wird immer das machen, was die Politik macht. Das ist, die Politik wird sich immer mit sich selber beschäftigen. Aber der finanzielle Druck, der gehört von den Leuten genommen. Gerade in den ersten Jahren. Es ist einfach zu viel. Es ist einfach zu viel. Du kannst ja niemals selber Geld verdienen, wenn du deine Leute nicht pünktlich bezahlen kannst.
Aber wahrscheinlich ist aber auch ein Problem in der Gastronomie und gerade wenn ich zurückdenke an meine gastronomische Tätigkeit, dann ist es im Vergleich zu meinen Freunden immer das gewesen, dass Wochenendarbeitszeit immer über 10, 12 Arbeitsstunden. Hat sich das geändert?
Nee, das ist immer noch so.
Das gehört dazu?
das gehört immer dazu. Das ist auch mein Lehrling, erzähle ich immer da, zuerst das Schlimmste.
Okay.
Immer Wochenende, immer vielleicht 7 Tage pro Woche, je nach Saison, vor Weihnachtszeit. Immer wenn andere feiern, musst du arbeiten. Mhm. Und wenn dann noch einer will, dann kann man es probieren.
Dann müssen das ja aber schon fast Freaks sein, oder?
Sind wir alle.
Also ein bisschen Enthusiasmus, ja, und gehört einfach dazu.
In Gastronomie, dass viele Studenten arbeiten, kellnern mal ein bisschen oder irgendwas, und das sind natürlich keine Gastronomen. Das ist halt, die machen ein paar Euros, um ihre Miete bezahlen zu können in ihrer Studentenbude, das war's. Aber das und spekulieren halt auf Trinkgeld, das ist auch völlig ja, korrekt, völlig in Ordnung. Aber es ist, es wird halt immer schwieriger, wieder Thema Personal, gute Leute zu finden.
Ja.
Und gute Leute bedeutet ja auch, dass ich könnte mir zum Beispiel kein Sommelier leisten, das müssen meine Leute mitmachen oder ich machen. Das ist so wie früher, da kam einer zum Tisch und sagt, Mensch, ich habe einen tollen Wein und hier, guck mal hier, da und das habe ich auch noch im Keller. Was habt ihr zuletzt getrunken? Hat euch das geschmeckt? Können wir da aufbauen vielleicht? Das ist leider Gottes weg.
Weil es nicht mehr gefragt wird oder weil es
nicht mehr leistbar ist? Weil die Leute kennen es nicht mehr und man kann sich das nicht mehr leisten.
Okay. Also so ein klassischer Weinservice ist out? Braucht man gar nicht mehr?
Out ist er nicht, aber es ist, er ist, dann schnellt man wieder in Flaschenpreissphären, die jenseits von Gut und Böse sind. Mhm. Der Sommelier, der hat ja auch eine Ausbildung. Genau. Und die muss auch honoriert werden. Ja. Und das ist halt schwierig. Und wir sind nun mal nicht in Bayersbronn oder in München oder generell in 4-Sterne-Hotels oder sowas, wo das Hotel das eben vielleicht noch mitträgt. Mhm. Die Gastropreise. Der Rest muss das Restaurant wuppen.
Aber unter deinen Mitarbeitern sind ja wahrscheinlich einige dabei, die etwas mehr Weinkenntnis, etwas mehr Weinerfahrung und etwas mehr Begeisterung mitbringen. Das sind dann aber schon die letztendlich diese Beratungsfunktion übernehmen.
Die machen es aber dann eben mit. Die sind nicht ausschließlich dafür da.
Also das heißt, sie müssen letztendlich alles tun, aber der Fokus
genau, bei denen
liegt
genau.
Dann eben...
Wenn es dann eben gewünscht wird, wenn die Weinkarte wird ja mit ausgehändigt, mit der Speisekarte, Dann wird geredet. Dann nehmen sie sich auch Zeit.
Ist es tatsächlich so, dass gerade deine Gäste auch beraten werden wollen? Oder kommen die hier rein und sagen, ich esse heute das und ich trinke das dazu? Ihr habt ja auch so eine kleine Beschreibung auf der Weinkarte.
Ja, dafür ist das Internet wieder eben, wie vorhin schon gehabt, ja, ganz hilfreich, dass die Gäste sich vorher schon informiert haben.
Aber es ist eben nicht so, dass viele deiner Gäste eben auch tatsächlich eine Weinberatung wünschen. Weil sie schon Weinwissen mitbringen?
Relativ wenig. Das ist halt nur bei neuen Sachen, die ich installieren möchte, neue Weine, dann muss man natürlich schon was tun. Und das liegt dann auch an mir. Ich mach das ja gerne. Und dass eben auch junge Winzer wirklich ein bisschen in den Fokus gehoben werden, geschoben werden, dass man ein bisschen Spaß hat. Es muss ein bisschen knistern.
Mhm. Was, ein Großteil deiner Weine beziehst du direkt? Oder gibt es auch einiges,
was über Händler? Ja, mittlerweile beziehe ich eine Menge über, also 50-50,
okay.
Die Hälfte über Händler. Der Direktbezug, also ich kenne deswegen trotzdem alle Winzer,
ja,
aber der Direktbezug ist ein bisschen in den Hintergrund getreten, weil das ist ein schierer Wahnsinn ist. Das Handling ist ein schierer Wahnsinn. Was weiß ich hier, jedes Mal kommen LKWs wegen 30, 40 Kisten Wein, das muss nicht sein. Die Händler machen das sowieso und das ist halt ihr Job.
Mhm. Und so Weinmessen, gerade in Hamburg, mir kommt so vor, das ist inzwischen jede Woche irgendeine Weinmesse.
Das stimmt, ja. Aber das ist, leider habe ich dafür keine Zeit mehr. Ich hab früher keine verpasst. Seit ein paar Jahren geht es halt einfach irgendwie nicht mehr. Es ist immer schwieriger.
Noch zum Schluss ein Blick in die Zukunft. Was bringen die nächsten 20 Jahre? Ändert sich was? Wenn ja, was ändert sich?
Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Wir reden eben nach wie vor über deutschen Wein. Wenn es wirklich diese Klimaerwärmung gibt, und dann bin ich auf die Weine gespannt. Also wenn man dann noch Weine um die 10% keltern kann, 10 Volumenprozent Alkohol, großartig. Ich glaube, für den deutschen Weinbau ganz gut aus, weil die Grenzen haben sich ja auch verschoben, also die Breitengrade. Und man kann gespannt sein. Und was ich damit genau sagen will, es sind zum Beispiel die Rotweine. Deutschland war früher kein Rotweinland. Es gab fürchterliche Rotweine. Ganz, ganz schlimme Rotweine. Diese Dornfelder-Nummer, diese ganz dürren Spätburgunder, die vor um und bei 20 Jahren auf den Markt kamen. Schlimm. Gibt es heute nicht mehr. Heute gibt es, wer ein paar gute Rebsorten hat, macht wundervolle Cuvées. Da haben die Deutschen eben auch wieder von den Franzosen gelernt. Also Bordeaux, das ist ja auch fast nur Cuvées. Und ganz grandios. Und da gibt es dann wirklich Winzer, Kellermeister, die wirklich wundervoll vermehlen können.
Matthias, vielen, vielen Dank. Ich sage es nochmal, wenn ihr in Hamburg seid, auf der Reeperbahn, schaut hier bei Matthias im Freudenhaus vorbei. Das lohnt sich. Cooles Interieur, trinkt eine anständige Flasche Wein, habt Spaß dabei. Matthias,
nochmal. Nehmt auch die Dank. Flasche.
Genau, die Flasche. Danke, ciao, ciao.
Ciao, ciao.